Hey, ich bin Mirko Becker und das hier ist Damals in Frankfurt, der Podcast, in dem ich mit Menschen spreche, die zu Frankfurts Geschichte ihr ganz eigenes, individuelles, aber super wichtiges Puzzleteil beizutragen haben. Heute bei mir zu Gast ist Gabriele Wenner, die Leiterin des Frankfurter Frauenreferats, das in diesem Jahr sein 35-jähriges Bestehen feiert. Das Frauenreferat, das ist ein wichtiges Bindeglied der Frankfurter Stadtverwaltung und kämpft für Chancengleichheit von Frauen und Mädchen in Frankfurt. Im Fokus stehen Themenkomplexe wie Geschlechtergerechtigkeit, Diskriminierung oder das Gender Mainstreaming. Das Referat fördert Einrichtungen und Projekte mit frauenpolitischem Schwerpunkt und entwickelt öffentlichkeitswirksame Kampagnen mit mutigen, teils provozierenden Aktionen. Oder auf den Punkt gebracht, ganz praktisch mischen wir uns überall dort ein, wo die Rechte von Frauen und Mädchen missachtet werden. Das sagte Gabriele Wenner vor einiger Zeit dem Journal Frankfurt. In ihrer Amtszeit ist das Frauenreferat in der Mitte der Stadt und der Gesellschaft angekommen. Bereits zweimal hat Frankfurt das bundesweite Gender Ranking gewonnen. Mit starken Aktionen, wie beispielsweise den RevolutionärInnen, bei denen die Kaiser im Frankfurter Kaisersaal des Römers mit 48 revolutionären Frauen verhüllt wurden, kann Gabriele Wenner immer wieder große Erfolge feiern und Sichtbarkeit für frauenpolitische Belange erzielen. Das 35-jährige Jubiläum des Frauenreferats habe ich zum Anlass genommen, mich mit ihr zu treffen. Denn ich wollte erfahren, wie kam es zur Gründung des Referats, welche persönlichen Erfolgsgeschichten verbindet sie damit und an welchen Projekten arbeitet sie gemeinsam mit ihrem Team gerade. Die Geschichte des Frankfurter Frauenreferats. Heute das Thema bei Damals in Frankfurt, der Podcast mit meinem Gast, der Leiterin des Frankfurter Frauenreferats, Gabriele Wenner. Und all das vor Live-Publikum in der Buchhandlung Buch und Wein auf der Berger Straße. Viel Spaß! Dann noch erstmal guten Abend von meiner Seite. Bevor wir reinstarten, kurz zu mir. Ich bin Mirko Becker. Ich erzähle mit meinem Projekt Damals in Frankfurt aus den Geschichten dieser Stadt. Ich mache das ganz viel auf Instagram. Wer diese Plattform nicht kennt, muss man sich vorstellen, ist wie so eine Art digitales Fotoalbum mit ganz, ganz vielen leeren Seiten. Und jeden Tag klebe ich da neue Bilder aus Frankfurts Geschichte rein und schreibe die jeweilige Geschichte zu diesem Thema dort eben entsprechend auf. In diesem Jahr haben wir zusammen drei Reels auf Instagram veröffentlicht. Das war einmal das Thema zur Geschichte des Frankfurter Weiberrats. Dann haben wir über den Frauenfußball geschrieben und erzählt. Und jetzt zuletzt auch über 35 Jahre Frauenreferat. Und da ist uns aufgefallen, dass es eigentlich so viele Informationen und Themen gibt, die wir noch tiefergehend beleuchten sollten. Und wo wir mehr Platz brauchen, als es bei Instagram letztendlich zur Verfügung ist oder zur Verfügung steht. Und deswegen haben wir uns entschieden zu sagen, wir tauchen einfach nochmal in 35 Jahre Frauenreferat ein und schauen uns mal so nochmal tiefergehend im Themen an, was war so in der Vergangenheit, aber wir machen auch so einen Ausblick, also was erwartet uns vom Frankfurter Frauenreferat in den nächsten Jahren. Und eingeladen dazu habe ich die Leiterin des Frauenreferats, Gabriele Wenner. So, von daher erstmal wunderschönen guten Abend.
Ja, hallo.
In meinem Podcast ist es immer so, dass alle meine Gäste eine Frage beantworten müssen. Und zwar, was ist dein absolutes Highlight in Frankfurts Geschichte? Und du musst da alles mit reinpacken. Also sei es Straße, Person, Ereignis, Platz oder Ort. Wenn du dich wirklich so festlegen müsstest auf eine Sache.
Ja, ja, da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und bin dann auf den Tomatenwurf gekommen. Ich weiß nicht, ob das manchen hier was sagt. Also es gab in den 68ern einen SDS-Kongress, also vom Sozialistischen Deutschen Studentenbund hieß der, glaube ich, ne? Nicht StudentInnen, sondern es war alles nicht gegendert und es war auch Thema auf der auf dem Kongress. Da sollte eine Rede gehalten von Helke Sander über die Frauenfrage und danach sollte darüber debattiert werden. Und das wollten die Vorsitzenden Männer unterbinden. Und das hat dann dazu geführt, dass die Frauen, die anwesend waren, so wütend geworden sind, dass eine, die gerade einkaufen war, Tomaten genommen hat und sie den Männern an den Kopf geschmissen hat. Und das war der Auslöser schon auch für die Frankfurter Frauenbewegung, sich zusammenzutun und auch Netzwerke zu gründen, den Weiberrat nochmal zu verstärken und was dagegen zu setzen. Genau.
Kann man eigentlich so sagen, dass ist das so eine Art Vorläuferorganisation von, ja, wahrscheinlich schwierig, der Institution vom späteren Frauenreferat oder legt man da noch falsch?
Nee, das kann man so nicht sagen. Das Frauenreferat ist ja wesentlich später entstanden, aber die Frauenbewegung hat natürlich dann erstmal sich zusammengetan, Themen aufgetan. So ein Schlagwort war, das Private ist politisch. Mhm. Das meint halt das, was wir jetzt heute unter dem Thema zum Beispiel Care-Arbeit verstehen, ne? Dass man halt sagt irgendwie, also es müssen sich alle dran beteiligen, und das wurde damals, wurden diese Forderungen auch zum Beispiel gegen den Paragraph 218, das war ein sehr verbindendes Thema damals, wurde protestiert, es wurden Busse organisiert, die nach Holland gefahren sind, weil man da Abtreibungen vornehmen konnte. Das war in Deutschland noch schwerer möglich als heute. Und daraus hat sich dann die Frauenbewegung entwickelt und dann später die Institutionalisierung. Die kam dann in den 80er, 90er Jahren. Aber erstmal wurden Vereine gegründet, es gab einen Frauenbuchladen, es gab Frauen helfen Frauen, die Frauenhäuser gegründet haben. Ne? Also das war dann in den 70er Jahren, und in den 80ern wurden es halt immer mehr Vereine, und da wurden dann auch sogenannte so Frauenbeauftragte gefordert, und daraus ist dann auch das Frauenreferat entstanden. Das war ja ein politischer Beschluss, eine Forderung der Frauen, dass es sowas geben muss, und dem ist dann auch der Rat gefolgt.
Vielleicht können wir da auch so ein bisschen tiefer einsteigen. 1989 ist das Frauenreferat dann entstanden. Kannst du uns da nochmal so ein bisschen mitnehmen, wie es dazu genau kam und warum wurde es explizit dann 1989 gegründet?
Ja, also das, ich denke, das war eine Forderung aus der Frauenbewegung, das, und Politik hat das aufgegriffen, und dann muss es ja immer politische Beschlüsse dazu geben, die Stadtverordnetenversammlung erfasst, und die Verwaltung setzt diese Beschlüsse dann um. Ne, so ist der Weg, das ist bei allen Vorgehensweisen, die dann die Verwaltung umsetzen muss. Und das ist halt 1989 passiert, und so ist es gegründet worden.
Das war ja noch vor deiner Zeit, aber weißt du, ob das relativ schnell so durchgewunken wurde durch die Stadtpolitik, oder war das Thema, wir wollen hier in Frankfurt ein Frauenreferat haben, auch das ein harter Kampf und langer Weg?
Also ich denke, dass es schon ein harter Kampf und ein langer Weg war, bis es dann soweit war und bis dann der Beschluss auch tatsächlich gefasst worden ist. Ich denke, da gab es auch Arbeitsgruppen dazu, die dann entwickelt haben, wie soll sowas aussehen, wie soll das ausgestattet sein, ne? Weil das gab schon, also die erste Frauenbeauftragte gab es 82 in Köln. Und in den Jahren sind auch sehr viele Beschlüsse gefasst worden, und es gab ja noch gar keine Vorlagen sozusagen. Man musste das ja erstmal entwickeln. Ne? Was soll das machen? Welche Rechte soll das haben? Wie soll es ausgestattet sein? Welches Budget soll es haben? Ne? Wo soll es angesiedelt sein? Das sind alles so Fragen, die man dann erstmal beantworten muss. Welche Themen sollen bearbeitet werden? Ne? So, genau. Und bis es dann halt so ein Konzept gab, das dann auch beschlossen und umgesetzt wurde.
Was waren dann so ganz zu Anfang die ersten Themen vom Frauenreferat?
Also Gewalt gegen Frauen ist ja immer ein Thema in allen Frauenbewegungen gewesen, auch in der ersten Frauenbewegung, und ist es bis heute. Also als ich angefangen habe, das war ja 2002, gab es 4 Referentinnenstellen, und ich denke, die waren ungefähr so auch thematisch von Anfang an. Also es gibt immer eine Gewaltschutzreferentin im Frauenreferat. Es gibt eine Referentin für Arbeitsmarkt und Bildung, das war auch schon, also es gibt das Thema Gesundheit, was im Referat verankert ist, und es sind dann im Laufe der Jahre noch andere Themen dazugekommen. Ne, aber das war auch in den Anfängen schon, Stadtplanung war ein Thema, das hast du ja eben angesprochen. Genau.
Aber ist es nicht irgendwie, also wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel Gewalt gegen Frauen bleiben, also allein, dass das ein Thema ist, ist ja schon traurig genug, aber was ist denn das für ein Gefühl, wenn das quasi damals ein Thema war und noch heute ein Thema ist? Also es ist ja eigentlich total so, das ist ja richtig, also in meiner Welt ist das so total, also einfach nur bitter und krass und so schade, dass das noch immer so ein langer Weg ist. Also was macht denn das mit einem?
Ja, da muss man schon starke Nerven haben und damit muss, das muss man auch aushalten können. Ne? Also auch gerade die Kolleginnen, die in dem Bereich arbeiten. Und ich denke, was uns so da dranbleiben lässt, ist es einmal, das sind die Schicksale, es sind die Zahlen und es ist das, dass wir einfach gegen jede Form von Ungerechtigkeit und Gewalt ist natürlich irgendwie die schlimmste Form, die man ausüben kann, arbeiten und da sehr motiviert sind einfach, sonst kann man das nicht machen. Und man muss, glaube ich, auch abschalten können. Also man kann das, darf das nicht mit nach Hause nehmen, ne? Also das, und wir arbeiten ja aber nicht mit betroffenen Frauen, sondern wir versuchen an den Strukturen was zu verändern und wir sind ja keine Beratungsstelle, von daher ist es auch immer ein bisschen abstrakter, unsere Arbeit, ne? Also von daher, ja, es ist, das muss man sich einfach vor Augen halten, das ist ja ein weltweites Problem. Ja. Und im Moment, es gibt in der Frauenpolitik, ist es nicht so wie in der Technik, dass es immer ein bestimmtes Level gibt und von da aus wird alles immer besser, sondern es gibt immer einen Backlash. Und im Moment befinden wir uns wieder in einem Backlash oder in einem Rollback, ne? Also weltweit ist es so. Und das finde ich schwer auszuhalten.
Ja. Ja. Aber was ist denn da so die, also eine Antwort ist wahrscheinlich jetzt schwierig zu geben, aber was ist denn, oder wäre denn so eine Idee, um da rauszukommen, wirklich mal so diesen Fortschritt zu machen? Weil ich finde, das ist immer so, so ernüchternd, ne? Wenn man irgendwie so wieder diesen Schritt zurück hat.
Naja, es geht ja um Machtstrukturen. Ja. Ne? Also bei Gewalt gegen Frauen geht es ja auch um Machtausübung. Und daran, was zu verändern, ist natürlich irgendwie ein ganz, ganz langer Weg und auch ein schwieriger. Und das gibt so verschiedene Ansatzpunkte. Das eine, und das war halt in den 70er, 80ern, 90ern, auch heute noch im Vordergrund, ist erstmal der Schutz der Frauen. Mhm. Aber das reicht natürlich nicht, ne? Also wir können noch so viele Frauenhäuser bauen, das wird nicht dazu führen, dass es weniger Gewalt gibt. Und deswegen braucht es einfach auch andere Ansatzpunkte. Also wir müssen auch mit den Jungs arbeiten, wir müssen auch mit den Männern arbeiten und wir sind da jetzt auch dran, da nochmal Konzepte weiterzuentwickeln. Die sind auch bundesweit noch nicht so stark, wie sie eigentlich sein könnten. Und das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass, weiß ich nicht, ob der Leidensdruck bei den Männern nicht groß genug ist. Bei den Frauen war das halt immer der eigene Leidensdruck oder der Leidensdruck auch der Frauen, die man kannte, wenn man drüber spricht, da was zu tun. Ja. Ich denke, dass es schon Leidensdruck auch gibt bei Männern, aber dass es einfach noch zu wenig Antworten darauf gibt. Und deswegen haben wir ja auch die Istanbul-Konvention umgesetzt oder sind dabei. Wir haben die Koordinierungsstelle jetzt bei uns im Referat weil das geht ja nur gemeinsam. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, ne? Alles das, was wir machen oder was wir versuchen zu verändern, geht ja nur zusammen. Das kann nicht ein, wir sind eins von über 60 Ämtern. Wir sind jetzt inzwischen 17 Mitarbeitende, aber die ganze Stadtverwaltung hat über 10.000. Also diese Dimension muss man sich angucken. Und da kann ja nicht ein kleines Referat mit 17 Mitarbeitenden das alles lösen, was an anderen Stellen halt irgendwie die anderen 9.000 und so viel bearbeiten, weil es einfach auch eine Querschnittsaufgabe ist, ne? Ja, und von daher muss auch auf der anderen Seite was passieren. Und das bedeutet aber immer auch, was abzugeben, Macht abzugeben, aber auch was zu gewinnen. Das glaube ich schon.
Du hast genau eben angesprochen, dass ihr mittlerweile 17 Mitarbeitende seid. Mhm. Weißt du noch, wie viele das 2002 waren, als du angefangen hast?
10.
10, okay, also schon ein bisschen gewachsen. Mhm. Wie waren das damals, als du die Leitung übernommen hast? Also vielleicht auch so ein bisschen, wie kam es dazu, dass du in diese Position kamst? Was war das für ein Gefühl? Welche, also Hürden gab es? Eigentlich habe ich jetzt ganz viele Fragen dazu, aber vielleicht mal so zu Beginn. Wie kam es dazu, dass du diese Rolle interessant fandest?
Also ich war vorher schon Frauenbeauftragte in Bad Kreuznach. Das ist eine etwas kleinere Stadt in Rheinland-Pfalz. Und da war ich Einzelkämpferin. Also ich hatte keine Mitarbeiterin. Und das habe ich 10 Jahre gemacht und dachte dann so, ich möchte gerne noch mal was anderes machen. Und dann war eine Stelle in Frankfurt ausgeschrieben, und zwar die Referentin für Mädchenpolitik und Kultur. Und da habe ich mich erstmal auf die Stelle beworben. Und dann lag das und ich kriegte immer Anschreiben, es dauert noch mit der Besetzung. Und dann habe ich gesehen, jetzt ist auch noch die Leitung ausgeschrieben, dann noch bewirbst du dich auch noch auf die Leitung. Und dann habe ich ein Assessment durchlaufen und habe die Stelle bekommen damals 2002 und habe dann meine eigene Bewerbung unter den 180 anderen noch gefunden. Unter anderem auch die von Elke Feutel, die jetzt Sozialdezernentin ist. Und die war dann, die habe ich dann tatsächlich eingestellt als Mädchenreferentin bei uns, weil 3 von 4 Referentinnenstellen nicht besetzt waren. Also es war, die Verwaltung war da, die Sekretärin war da, die Buchhaltung war da und eine Referentin, die Gewaltschutzreferentin war da, aber die 3 anderen waren nicht besetzt und ich musste erstmal das Referat fast neu aufbauen.
Weißt du, woran das lag? Sorry. Hm? Also weißt du, woran das lag?
Also, die 3 sind irgendwie nach und nach weggegangen und es gab dann auch einen politischen Wechsel und deswegen wollten die auch erstmal die Leitung besetzen und dass die Leitung dann die anderen 3 Stellen neu besetzt. Also dass man nicht erst die Referentinnenstellen besetzt und dann die Leitung, ja, sondern okay. Es gab auch eine neue Dezernentin und dann wollte man erstmal eben die Leitung besetzen und ich konnte das dann neu aufbauen.
Das heißt aber auch, bevor ich zu meinen anderen Fragen nochmal zurückkomme, das heißt, ihr seid auch immer wieder so den politischen Spielchen ist jetzt zu viel gesagt, aber so diesem, was sich quasi in der Frankfurter Politik so tut, dem seid ihr auch, das spürt ihr auch, sagen wir es mal so.
Ja, das ist ja immer so mit Politik und Verwaltung, ne? Also das Frauenpolitik ist immer nah an Politik, aber wie gesagt, wir sind ein Amt und wir sind natürlich auch darauf angewiesen, dass es politische Beschlüsse gibt, die uns unterstützen in dem, was wir tun. Na, und die gibt es ja auch immer wieder, wie jetzt zum Beispiel zuletzt die, den Beschluss, die Koordinierungsstelle zur Istanbul-Konvention einzurichten und uns dafür auch eine Stelle und ein Budget zu geben. Das sind politische Beschlüsse, die wir dann brauchen, um die Arbeit umzusetzen, weil das Draufsetzen würde nicht funktionieren, ne? Immer mit den gleichen Leuten, mit dem gleichen Personal, mit immer mehr Aufgaben, das würde ja nicht funktionieren.
Mich interessiert tatsächlich nochmal so der Anfang. Jetzt hast du diese Leitungsrolle bekommen und also weißt du noch, was das für dich für ein Gefühl war, jetzt dann in dieser Funktion zu sein und quasi ja so ein wichtiges Amt inne zu haben? Wenn man, also Amt kann man sagen oder Rolle?
Ja, es Amt, ist ja. Schon ein Amt. Also ja. Ich bin ja Amtsleitung.
Ja,
stimmt. Ja, das war natürlich für mich persönlich war das natürlich schon auch ein Karriereschritt, ne? Ja. Also ich habe in Mainz gewohnt, in Bad Kreuznach gearbeitet und das kann man überhaupt nicht vergleichen. Also ich hatte dann natürlich eine Leitungsfunktion, ich habe Personalverantwortung, ich habe eine Budgetverantwortung. Das hatte ich vorher alles nicht. Ich hatte in Bad Kreuznach 5.000 Mark Jahresbudget für Öffentlichkeitsarbeit, ne? Damit kann man nicht viel machen. Und das ist leider auch die Situation in vielen anderen kleineren Kommunen. Ne? Mhm. Es ist immer noch so, dass die Kolleginnen da oft Einzelkämpferinnen sind, alleine vor Ort sind, nicht viel Budget haben und sehr auf politische Unterstützung und auf Netzwerke angewiesen sind. Und hier ich bin sehr froh, dass ich in Frankfurt gelandet bin, weil es einfach gute Bedingungen gibt. Und die Stadt ja immer noch, also bei allen Krisen, aber immer noch im Vergleich zu anderen, vielen anderen Städten immer noch wohlhabend ist und auch gute Möglichkeiten bietet. Ne? Wir haben eine Hochschule hier, wir haben die Uni, wir haben viele Unternehmen, die auch inzwischen Frauenbeauftragte beschäftigen. Es gibt ein Riesennetzwerk. Wir haben das Gleichberechtigungsbüro noch in der Verwaltung. Also das Frauenreferat arbeitet ja nach außen hin. Und das Gleichberechtigungsbüro arbeitet für die Gleichberechtigung der Kolleginnen, die bei der Stadt arbeiten. Das heißt, die gucken halt bei Stellenbesetzungsverfahren, dass Frauen nicht benachteiligt werden, ne? Und machen Fortbildungen, Vereinbarkeit Beruf und Familie, ne, für die Kolleginnen, für uns Mitarbeiterinnen sozusagen. Die gibt es ja auch noch. Und da gibt es einfach sehr viele Netzwerke, es gibt viele Arbeitskreise, es gibt eine sehr gute Infrastruktur, die ich auch damals schon vorgefunden habe. Ne? Sehr viele Vereine, die sich in den 80ern, 90ern gegründet haben zu allen möglichen Themen. Die findet man zum Beispiel im Frauenguide, der liegt auch da vorne aus, den kann man auch bei uns sich bestellen und den gibt es auch als App. Weil wir dann auch solche Informationen gerne zur Verfügung stellen. Was gibt es alles in Frankfurt? Und das fand ich schon einfach großartig.
Wenn wir mal so drauf schauen, dann auf die Jahrzehnte und auch auf die Zeit, in der du jetzt schon mit dabei warst, oder seit der Zeit, seit der du dabei bist, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, was so die bedeutendsten Projekte in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten tatsächlich waren.
Ja, also wenn man bei uns ins Büro reinkommt, dann sieht man so eine Plakatgalerie. Ne?
Das musst du ganz kurz unterbrechen.
Genau,
das tut mir so leid. Ich war letztens dort, das muss ich wirklich erzählen. Und ich fand das so beeindruckend. Ich hoffe, ich darf das jetzt sagen, dass ich das nur empfehlen kann, ins Frauenreferat zu gehen. Weil man ist da durchgelaufen und man hat wirklich links und rechts diese Plakate gesehen. Sorry, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber ich war so beeindruckt, weil man wirklich gesehen hat, wow. Deswegen, ich sag gar nicht mehr, tut mir leid, ich war aber nur beeindruckt. So.
Ja, das freut mich. Und da hängen auch die alten Plakate, wie zum Beispiel das von Frauen nehmen sich die Stadt. Und ich werde immer wieder darauf angesprochen, das war, glaube ich, 1992 eine Aktion. Da ging es halt auch um das Thema Safe Spaces oder wo gibt es überall Hürden in der durch die Stadtplanung für Frauen. Und also was ich jetzt weiß noch, also aus Erzählungen ist, dass die zum Beispiel mit Kinderwagen, mit einer ganzen Gruppe dann durch die Stadt gezogen sind und überall deutlich gemacht haben, hier, das ist, wir kommen nicht in die U-Bahn, die Bordsteine sind zu hoch und so. Das ist inzwischen alles, also es ist zum Teil in die normale Planung eingeflossen. Das ist ja auch gut so, das ist ja auch das, was wir erreichen wollen. Aber das muss eine sehr beeindruckende Aktion gewesen sein. Und das Plakat hängt zum Beispiel noch bei uns, ne? Und das ist aber auch immer noch ein Thema. Also das ist ja nicht alles erledigt, sonst könnten wir ja aufhören. Wenn man da mal so durchgeht, dann kann man auch immer ganz gut gucken, welche Themen kommen gerade wieder, was hatten wir schon oder was könnten wir noch mal aufgreifen. Und wir haben aber 2014 eine erste größere Kampagne jetzt gemacht, seit ich da bin. Die hieß Armut ist eine Frau, um nochmal auf das Armutsrisiko aufmerksam zu machen, was Frauen haben, insbesondere Alleinerziehende. Und das finde ich zum Beispiel ist der andere Skandal neben dem Thema Gewalt gegen Frauen, dass Frauen in so einem wohlhabenden Land wie Deutschland 20% weniger verdienen. Und wenn man das mal hochrechnet auf das ganze Leben, sind das mehrere Millionen, die Frauen verlieren an Einkommen, dadurch, dass sie die Care-Arbeit machen. Und es gibt einen Tag im Jahr, das ist der Equal Pay Day, der ist nächstes Jahr am 7. März. Und an dem Tag fangen Frauen an zu verdienen. Also Männer verdienen seit dem 1. Januar, Frauen fangen eigentlich erst an zu verdienen. Und das markiert halt dieser Termin am 7. März. Und da fehlt mir wirklich der Aufschrei. Da fehlt mir die Demonstration. Ja, da, weil das finde ich ist ein schon ziemlich großer Skandal. Und das Thema wollten wir eben aufgreifen, um deutlich zu machen, dass das ein ganz großes Risiko ist für Frauen und was dazu führt und dass es eben ganz normale Frauen sind. Frauen, die aus dem Beruf aussteigen, was ja viele tun, wenn sie ein, zwei Kinder haben, dann Teilzeit arbeiten, dann vielleicht längere Zeit ausgestiegen sind, dann haben sie Schwierigkeiten, wieder einzusteigen. Und dann verlieren sie halt den Anschluss und dann trennt sich vielleicht noch der Mann und dann hat die Frau kein eigenes Einkommen, weil die Kinder schon groß genug sind, dass sie nicht mehr in den Kindergarten gehen müssen und es der Frau zuzumuten ist, ihr Lebensunterhalt selber zu verdienen. Also das mit dem Ehegattenunterhalt hat sich auch verschlechtert. Und das funktioniert halt auch nicht mehr. Ne? Deswegen haben wir diese Aktion gemacht, Armut ist eine Frau, und haben das anhand von drei relativ normalen Lebensläufen in der ganzen Stadt plakatiert. Eine andere Geschichte war halt eine Frau, die ihren Mann gepflegt hat oder nach 20 Jahren Ehe irgendwie geschieden wurde und dann eben keinen Unterhalt hatte. Oder eine, die in der Berufswahl, ihre Berufswahl nach Neigung, das machen ja auch viele Frauen und Mädchen, was ja auch in Ordnung ist. Aber wir müssen alle auch aufs Geld gucken, und da ist noch Luft nach oben. Und darauf wollten wir eben aufmerksam machen mit dieser Kampagne.
Warum oder was denkst du sind die Gründe dafür, dass es diesen Aufschrei nicht gibt, wie du es genannt hast, oder diese Demonstrationen, um da mal wirklich so einen Schritt nach vorne zu machen?
Ja, ich frage mich das tatsächlich auch immer, weil ich denke, wir sind das so gewohnt, das ist so normal. Ne, das ist halt so, und ja, was soll ich da schon dran ändern? Weil ich frage auch manchmal Frauen, ne, so, weißt du eigentlich, dass heute Equal Pay Day ist? Nee, was ist das und warum? Und was kann ich schon tun, ist dann oft die Haltung. Ne? Und ich denke, was man schon tun kann, ist tatsächlich sich dazu zu äußern und sich das auch nicht gefallen zu lassen und eben nicht zu sagen, das ist normal. Ja.
Es ist halt einfach so verrückt. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, so ein bisschen, ich finde immer, für mich sind also alles einfach Menschen, und ich finde es immer so kurios, wenn es dann so dieses Ungleichgewicht einfach noch gibt. Das sollte es einfach nicht geben. Ist jetzt auch ein sehr einfacher Gedanke natürlich, aber ich finde es immer so schade, dass es einfach quasi in 2024 einfach immer noch so viel Weg zu gehen ist, ja, bei so vielen Themen. Was waren so Initiativen, wo du so das Gefühl hattest, dass das wirklich einen größeren Einfluss auf die Frauenpolitik hier in Frankfurt genommen hat?
Ach, das sind schon einige. Du hast ja eben die Revolutionärinnen angesprochen. Wir hatten auch das erste Mal haben wir die Kaiser verhüllt im Kaisersaal zum Thema Frauenwahlrecht. Mhm. Und also das war schon echt ein Wow-Effekt. Der Kaisersaal ist ja die gute Stube, ne? Alle wichtigen Empfänge finden da statt, und dann sitzt man da auch am Frauentag und die Kaiser gucken auf einen runter und denkt irgendwie, hier müsste man mal was machen. Und das hat sich halt so entwickelt, dass das tatsächlich zu dem Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht gemeinsam mit dem Historischen Museum, die auch eine Ausstellung dazu gemacht hatten, uns gelungen ist, die Kaiser zu verhüllen mit den Porträts von 49 Frauen, die sich damals vor über 100 Jahren fürs Frauenwahlrecht eingesetzt haben. Und wir haben dann noch Materialien entwickelt für Schulen, weil das Thema in den Geschichtsbüchern jetzt, glaube ich, auch nicht so ausführlich vorkommt. Und das kann man aber machen, indem man Materialien für Schulen entwickelt. Da gibt es Verlage, die sowas machen. Und das haben wir erarbeitet mit einem Verlag zusammen und haben dann für ganz Hessen dieses Material über, also auch Demokratie, Wahlen, Frauenwahlrecht erarbeitet und zur Verfügung gestellt. Und ich denke, das ist schon auch so eine Art, in die Strukturen reinzukommen. Also nicht nur die Kaiser zu verhüllen, sondern dazu eben auch Führungen zu machen, Material zu erarbeiten und dieses Wissen zur Verfügung zu stellen, weil das ganz oft so ein Spezialwissen ist. Ja. Und ich hätte schon gerne, dass das auch mehr in die Strukturen und in die Geschichtsbücher und in die Köpfe reinkommt.
Aber ich finde, es stimmt schon, wenn man in diesem Kaisersaal ist und so diese ganzen Kaiser hat und dann auch vor allem dieses Vorstellen, in Frankfurt gab es, glaube ich, seit 1562 die Krönung und auch die Wahl und die anschließende Krönung der Kaiser. Und das geht ja noch ein bisschen länger zurück. Und eigentlich so ein männerdominierender Raum, ne? So, der für eigentlich, also ja, wie du es auch sagst, mittlerweile für gesellschaftliche Anlässe aller Art genutzt wird. Und eigentlich ist es total, wenn man mal drüber nachdenkt, kurios, dass da einfach nur Männer auf einen runterblicken.
Ja, aber das ist auch normal, ne? In allen Rathäusern hängen Männer überwiegend. Ja. Also auch die Anzahl der Oberbürgermeisterinnen, die ist jetzt, glaube ich, bei 13 oder so viel Prozent. Wir hatten ja auch nur eine bisher, ne? Also da hängen in der Wandelhalle im Römer neben dem Kaisersaal, ne? Und egal in welches Rathaus ich komme, es hängen überall nur Männer rum und das fühlt sich dann so normal an, ne? So, das ist es halt. Das müssen wir ändern.
Ja. Ja, aber das ist ja tatsächlich auch so dieses Thema, dass sich das so, also normal anfühlt, das ist ja, das durchdringt ja so das, den kompletten Alltag. Ich meine, wenn man auch sich so, also ich finde auch so ein Beispiel, sind Kinderbücher, die ja auch so voll schnell so stereotypisch daherkommen. Und das ist einfach so ein falsches Bild, so früh schon vermittelt. So und auf einmal so Wege ebnet, die überhaupt gar nicht sein müssten, ne? Also.
Genau, ja, da tut sich ja schon was. Das ist ja, das war auch eine andere Kampagne, ne? Klischeefreie Zone, ja. Frankfurt, weil das Thema Stereotype natürlich, es ist in allen Köpfen, es ist auch oft unbewusst und wird deswegen dann auch immer wieder reproduziert. Und wir sind ja hier bei einer Buchhandlung. Wenn man bewusst danach sucht, findet man auch sehr viel. Da hat sich auch viel getan, aber es gibt eben auch immer noch viel Stereotype-Geschichten. Und da kann man, glaube ich, ganz viel dran ändern, aber man muss schon so ein Bewusstsein dafür haben. Und es ist noch nicht so im Mainstream angekommen. Mhm. Immer noch nicht, leider.
Wie reagiert ihr auf gesellschaftliche Veränderungen von außen? Also wenn unsere Bevölkerung vielfältiger wird oder auch so Themen angestoßen werden wie Gender Mainstreaming, was macht ihr damit und wie geht ihr damit um?
Ja, wir versuchen ja schon immer aktuelle Themen aufzugreifen. Also jetzt, wir fangen jetzt gerade an, uns auch mit künstlicher Intelligenz zu beschäftigen und was, wo ist sie überall, was passiert da jetzt auch mit Stereotypen zum Beispiel. Vielfältige Gesellschaft ist natürlich in Frankfurt schon immer ein Thema. Auch war auch in meinem Vorstellungsgespräch ein Thema, Multikulti-Stadt. Und für uns ist es ganz normal, dass wir in so einer multikulturellen Stadt leben. Aber wenn man rausgeht, ein bisschen mehr aufs Land, ist das Bild schon ein anderes. Da finde ich Frankfurt schon sehr besonders. Ja. Fällt mir immer auf, wenn ich wieder mal nach Mainz fahre. Es ist wirklich anders. Und für uns ist es natürlich auch ein Thema, dass wir jetzt gucken, wie kann unser Feminismus noch intersektionaler werden. Ne? Also da gibt es ja immer noch Luft nach oben, sich immer auch weiter zu verbessern noch und noch bewusster die Themen anzugehen und noch klarer zu machen, wer sind unsere Zielgruppen, wen sprechen wir an, wen sprechen wir vielleicht auch nicht an, was können wir da noch tun. Also das ist jetzt zum Beispiel ein aktuelle Herangehensweise auch.
Habt ihr eigentlich so, wenn man im bundesweiten Vergleich mal schaut, gibt es auch Frauenreferate mittlerweile in anderen Städten, die so eure Größe und eure Sichtbarkeit haben?
Also in den Großstädten ja, das ist schon vergleichbar, aber wir stehen schon ganz gut da.
Tauscht ihr euch dann mit diesen anderen Institutionen aus?
Ja. Also es gibt Landesarbeitsgemeinschaften und es gibt eine Bundesarbeitsgemeinschaft. Wir sind auch international vernetzt. Also es gibt im Deutschen Städtetag, haben ja vielleicht manche schon gehört. Petra Roth war damals auch mal Präsidentin. Da war das öfter mal vielleicht in den Köpfen. Das ist ein Zusammenschluss der Städte und Gemeinden und den gibt es auch auf europäischer Ebene. Und da bin ich auch in einem Expertinnennetzwerk drin, mit dem man mir zum Beispiel die Europäische Charta für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene entwickelt. Ein bisschen holpriger Name, aber das ist auch eine Charta, der kann man beitreten, wenn man auf kommunaler Ebene Frauen- und Gleichstellungspolitik machen will. Und so ist die auch entstanden, ne? Weil das meiste bewegt sich ja in den Kommunen. Da passiert das Leben und da können wir tatsächlich auch was tun, konkret. Und so ist dann auch die Charta entstanden, die kann man unterzeichnen und dann verpflichtet man sich, Aktionspläne zu entwickeln. Und das haben wir auch 2012 getan und haben dafür auch eine Stelle und eine Kollegin, die diese Aktionspläne entwickelt. Das wollen wir jetzt, das Thema darf ich noch nicht verraten.
Mist.
Aber Wir haben schon einige Aktionspläne entwickelt und umgesetzt, zum Teil auch digital in der Pandemie. Genau, also da sind wir auch international vernetzt. Und letztes Jahr war ich zum ersten Mal auf der Frauenrechtskonferenz in New York. Das war auch ein großartiges Erlebnis. Einmal, weil man da die weltweite Dimension sieht, auch was so passiert auf der Welt, auch an Rechtsruck und Rückwärtsgewandtheit und welche Strategien da verfolgt werden, aber andererseits natürlich auch, was es für einen großartigen Zusammenschluss gibt und wie viele Menschen auch dafür kämpfen, dass es eben nicht so einen Rückschritt gibt.
Jetzt hast du schon eben so das kurz angerissen, aber gibt es vielleicht, was sind denn so deine täglichen Herausforderungen, wenn du ins Büro kommst, an denen du quasi arbeiten, also du mit deinem Team, an denen ihr arbeitet?
Ja, das ist vielleicht eine Frage, die täglichen Herausforderungen.
Also vielleicht sogar gemünzt auf die politische und auch so soziale Rahmenbedingungen, wenn man das dann so mit reinbringen will.
Ja, mit den Themen und den Entwicklungen umzugehen. Zum Beispiel, als es damals Silvester 2015 war, in Köln diese Übergriffe. Das war schon was, mit dem haben wir nicht gerechnet. Und wir haben dann auch, als wir wieder ins Büro kamen und dann erstmal verstanden haben, was da eigentlich passiert war, auch mitbekommen, dass es das zum Teil auch in Frankfurt gab. Und was können wir da tun? Ne? Sowas, das sind natürlich Herausforderungen, das haben wir nicht immer, aber das kommt schon. Ne? Das sind einfach die Sachen, mit denen man nicht rechnet. Ja. So, ne? Solche Dimensionen. Das sind Herausforderungen.
Und setzt ihr euch bei sowas dann auch quasi, bei so einem Thema wie das jetzt, was da in Köln oder auch in dann Teilen in Frankfurt war, so zusammen dann auch hin und überlegt, diskutiert, redet erstmal miteinander?
Ja, was ist da überhaupt passiert? Wie muss man das einordnen auch? Ne? Also wie ordnen, also das war ja erstmal auch nicht klar, was ist da überhaupt passiert? Und das kam ja so nach und nach dann erst raus und was können wir jetzt tun und wie kann man eigentlich Menschen davor schützen? Und das ist halt das Problem, dass wir das letzten Endes nicht verhindern können. Wir können nur darauf aufmerksam machen und es einordnen. Was ist da passiert? Warum ist das passiert? Was sind die Hintergründe? Wie können Frauen sich schützen? Welche Hilfseinrichtungen gibt es? Was kann man tun? Und einfach deutlich zu machen, dass niemand das Recht dazu hat.
Ja. Wenn wir mal so ein bisschen auf die aktuellen Themen des Frauenreferats schauen, jetzt hast du schon einige Sachen gesagt, kannst du nicht verraten, aber was sind denn so gerade wirklich so aktuelle Themen, an denen ihr arbeitet, vielleicht auch so ein bisschen, was so ins nächste Jahr schon herein oder rausstrahlt?
KI habe ich ja schon gesagt, das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen werden. Wir sind jetzt, ja.
Also kannst du da noch so vielleicht ein bisschen tiefer reingehen, weil das interessiert mich auch mit diesem, man muss wissen, ich komme so ursprünglich aus der IT-Ecke, so bei KI werde ich direkt so nerdig. Genau, also vielleicht kannst du noch so ein bisschen sagen, um was es da genauer geht.
Es ist immer bei allen Themen oder bei allen neuen Themen oder Themen, die so aufploppen, die Frage, wie sind Frauen davon betroffen oder was sind die frauenspezifischen Themen da dran? Und bei KI ist zum Beispiel so, es wird ja immer irgendwo was programmiert. Und irgendwo sitzen ja immer Menschen, die Dinge programmieren, die Daten sammeln, die Daten eingeben. Und dann ist so die Frage, welche Daten werden gesammelt? Von wem werden Daten gesammelt? Wie werden die verarbeitet? Welche Stereotype könnten da unbewussterweise auch manchmal reproduziert werden? Ne? Und es gibt zum Beispiel schon so Gesichtserkennungsgeschichten, die erkennen schwarze Gesichter nicht. Krass. Und da könnte man vermuten, dass die Entwickler vielleicht weiße waren und vielleicht waren es weiße Männer und dann funktioniert die Software nicht mit anderen Gesichtern, anderen Hautfarben. Ne? solche Sachen gucken wir uns da an. Welche Stereotype werden reproduziert und was kann man tun? Wie können wir eben auch dazu beitragen, dass es eben weniger wird? So, also wir brauchen auf jeden Fall mehr Frauen in den MINT-Berufen und da ist eben auch die Frage, wie können wir Mädchen dafür interessieren, da reinzugehen. Das ist wirklich ein Thema, das schon lange gärt und leider noch nicht gelöst ist, weil es da auch viel Vorbehalte gibt, aber auch viele Ausschlussmechanismen.
Habt ihr weitere Themen, an denen ihr da arbeitet, die du verraten kannst gerade? Oder?
Ja, also Umsetzung Istanbul-Konvention hatte ich ja schon gesagt. Das wird uns die nächsten Jahre beschäftigen. Da sind wir jetzt dabei, einen Beteiligungsprozess zu organisieren. Und da wird es unter anderem auch um vulnerable Gruppen gehen. Gruppen, die bis jetzt noch nicht so gut versorgt sind, wie sie versorgt sein sollten. Oder auch eben das Thema, wie kann man mit Männern an dem Thema arbeiten, welche Angebote braucht es, welche Allianzen kann man schließen, wie kann man da noch mehr tun für Jungs und Männer an der Stelle.
Ja, gehen wir mal so ein bisschen in die Politik. Auch da gibt es ja immer wieder Entwicklungen oder auch Entscheidungen, die dort getroffen werden. Liegen da auch gerade solche Themen bei euch auf dem Tisch, an denen ihr gerade arbeitet oder die quasi relevant für euch sind? Oder mal anders auch gefragt, jetzt so eine Wahl von einem Donald Trump in den Vereinigten Staaten.
Ja, natürlich.
Das hat ja wahrscheinlich auch eine Auswirkung auf das, was ihr macht, weil was du auch vorhin gemeint hattest, dass es immer diese Wellenbewegungen gibt,
ja,
oder?
Ja, genau. Also es ist ja schon ein wachsender Antifeminismus zu verzeichnen, ne? Das ist auch das, was ich eben meinte, was dieses Jahr in New York so spürbar war, was es da an Allianzen gibt. Ja. Natürlich haben solche Wahlen Einflüsse auf das, was frauenpolitisch passiert oder das, was halt möglich und was sagbar ist. Ja, also der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Und wenn man mächtige Menschen hat, die einfach frauenfeindlich agieren, dann ist das ein Signal an die ganze Welt, dass man das tun kann. Und das ist schlimm und das kann eigentlich nicht sein. Das ist wirklich entsetzlich. Und deswegen müssen wir dagegen auch arbeiten, ne? Das deutlich machen, dass das eben nicht geht und dass dieser Antifeminismus derzeit sehr wächst und wir was dagegen tun müssen. Ja.
Aber wenn du jetzt so in die Zukunft guckst, so die nächsten 10 Jahre, wo siehst du dann das Frauenreferat und generell die Entwicklung?
Also die nächsten 10 Jahre, glaube ich, brauchen wir noch, aber so ganz generell arbeiten wir ja eigentlich an unserer Abschaffung. Also die Vision ist ja, dass es irgendwann tatsächlich ein gleichberechtigtes Leben für alle gibt. Das ist ja auch so unser Arbeitsmotto, ne? In den nächsten 10 Jahren, die nächsten 10 Jahre werden dafür nicht reichen. Genau, aber das ist einfach die Vision, auf die wir hinarbeiten.
Also es steht das immer so auch über allem, was ihr quasi eigentlich so tut,
ja,
ne? Ja. Ich hätte noch eine Frage mir aufgeschrieben und wenn ihr dann noch Fragen habt, bringt sie gerne mit rein. Was möchtest du so Menschen und gerade auch jungen Menschen mit auf den Weg geben, die sich für Frauenrechte und Gleichstellung engagieren wollen? Wie fängt man das an? Was ist so eine Anlaufstelle? Hast du da einen Tipp oder einfach loslegen, auf die Straße gehen?
Also die sich halt engagieren wollen, meinst du? Es gibt... Also gerade in Frankfurt überall Menschen, die daran arbeiten, die was tun. Es gibt ja eine sehr gute Mädchenarbeit in Frankfurt. Es gibt auch Jungenarbeit. Es gibt eine Jugendarbeit, die da schon auch bewusst ist. Da gibt es immer ein bisschen Luft nach oben noch. Aber sucht euch Leute, die ähnlich denken, die auch was tun wollen und bildet Banden, würde ich denen sagen. Vernetzt euch und setzt euch ein für das, was euch bewegt und das machen wir ja auch mit unserer Mädchenarbeit zum Beispiel. Ne? Es gibt ja den Internationalen Mädchentag immer im Oktober und der ist schon sehr beteiligungsorientiert, weil wir da Mädchen auch an Politik oder an politische Möglichkeiten Gerechtigkeiten ranbringen wollen. Und Politik findet ja nicht nur im Rathaus statt, sondern überall.
Wenn ich mich informieren will über eure Arbeiten beim Frauenreferat, wo mache ich das?
Bei Instagram zum Beispiel. Ja. Wir haben ein Newsletter, natürlich auf der Webseite. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben auch Papier, also wie gesagt, Frauenguide haben wir mitgebracht, der liegt aus, die Frauenguide-App, da finden sich ganz viele Informationen über alle möglichen Institutionen, also man kann uns anmailen, anfragen, anrufen.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal so ein Ende an diesen offiziellen Part. Das heißt, also eigentlich heißt das nur, ich drücke jetzt auf Aufnahmeende und wir können hier noch zusammen sein. Gabi, vielen, vielen Dank, dass du das mitgemacht hast, hat Spaß gemacht.
Danke an dich.
Danke an euch.
Dankeschön.
Das Frauenreferat. Es ist, wie ich finde, eines der wichtigsten Institutionen der Stadt. Und warum das so ist, das haben wir aus meiner Sicht in dieser Folge mehrfach erfahren. Noch mehr zum Frankfurter Frauenreferat findet ihr auf dem Instagram-Account Frauenreferat Frankfurt. Noch mehr zu Frankfurts Geschichte auf meinem Instagram-Kanal Damals in Frankfurt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.